Prüft alles und behaltet das Gute, so lautet die Jahreslosung für dieses Jahr 2025. Und sie ist so kurz und griffig, dass sie schon fast zu allgemein ist. Also man kann ja mal überlegen, gibt es jemand, der ernsthaft eine Gegenthese formuliert und der sagt, nein, man muss nichts prüfen, sondern nur alles ernsthaft oder naiv glauben? Nein, prüft alles, das Gute behaltet, das ist nachvollziehbar. Und die spannende Frage ist, um was geht es aber Paulus hier? Meint er das nur allgemein? Also er ist derjenige, der diese Worte gesagt hat. Oder in welchem Zusammenhang sagt er sie? Und gerade da wird es nämlich spannend. Paulus spricht diese Worte natürlich nicht in den leeren Raum hinein, sondern er schreibt sie an den Christen in Thessalonich. Das war das heutige Thessaloniki. Das war damals eine blühende Handelsstadt mit einer multikulturellen und multireligiösen Bevölkerung. Und Paulus war dort. Er hat die Gemeinde gegründet, zusammen mit Silas. Aber nur nach wenigen Wochen gibt es dort Ärger und er muss die Stadt fluchtartig verlassen. Könnt ihr in der Apostelgeschichte Kapitel 17 nachlesen. Nur kurze Zeit später möchte er aber das, was er nicht zu Ende gebracht hat und die Fragen, die eben in Thessalonich auftreten, beantworten. Silas ist dann nochmal da und dann schreibt er diesen Brief der Thessalonicher an die Gemeinde. Es ist um circa 50 nach Christus geschehen und es ist wahrscheinlich der älteste Brief des Neuen Testaments. Er schreibt den Thessalonichern, wie das Nachfolgen also wie man Jesus nachfolgt, wie das funktioniert. Er schreibt darüber, wie sie miteinander umgehen können, wie sie sich unterstützen sollen, wie sie in der Liebe wachsen sollen. Und dann im letzten Kapitel, direkt vor den Abschiedsgrüßen, da gibt er nochmal so einige Appelle weiter, wo er sagt, diese Dinge sind besonders wichtig. Und in diesem Zusammenhang schauen wir jetzt mal hinein, wo auch diese Jahreslosung steht. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, ab Vers 19 heißt es, löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht, prüft alles und behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Ihr merkt, dass der Zusammenhang dieser Worte die prophetische Rede ist. In der damaligen Zeit war sie von großer Bedeutung, weil es war die Möglichkeit, wie Gott in das Leben eines Menschen ganz persönlich hineinsprechen kann. Also durch Worte, die Glaubensgeschwister aneinander sagen oder die jemand im Gottesdienst sagt oder auch durch die Predigt. Beim prophetischen Reden geht es jetzt weniger darum, jetzt die Zukunft konkret vorauszusagen, wie wir manchmal Prophetie verstehen. Es geht in erster Linie darum, was Gott eigentlich in einer bestimmten Situation von einem Menschen oder von einer Gruppe eben möchte. Was ist die richtige Art zu handeln? Es ist gar nicht so weit entfernt von der Frage, die manche Leute am Handgelenk mit diesen WWJD-Bändchen, What would Jesus do? Was würde Jesus tun, tragen? Es geht also darum, Gott, was möchtest du in einer bestimmten Situation? Und man hofft, dass Gott eben durch prophetische Rede eine Orientierung geben kann. Für die Thessalonicher ist diese Zusage, diese prophetische Rede viel wichtiger, als wir das vielleicht auf den ersten Blick denken. Es ist eine zentrale Quelle der Ermutigung und Anleitung, weil stellt euch mal vor, dieser Brief geht an eine Zeit, in der es keine Struktur von Kirche gibt. Es gibt kein Neues Testament, es gibt keine Ämter, es gibt keine klare christliche Identität, so hat ein Christ zu sein und zu leben. Es ist eigentlich alles, was da ist, sind die jüdischen Schriften und vom Prinzip die Zeugnisse derjenigen, die eben mit Jesus unterwegs waren und davon erzählen. Und deshalb ist die prophetische Rede schon sehr, sehr wichtig, um eben Gottes Willen zu hören. Und Paulus sagt, ja, das ist sie, aber übernehmt sie nicht unreflektiert. Jeder soll selber prüfen, was von Gott kommt und was nicht. Und die Kriterien, die sind so einfach wie komplex, was ist gut und was ist böse. Behaltet das Gute, meidet das Böse. Das Gute behalten ist im Sinne von ins Leben aufnehmen verstanden. Also das Wort behalten bedeutet nämlich auch in den Besitz übergehen. Also das, was ich an Gutem höre, das soll in meinem Leben eben deutlich werden. Das soll ich zu Teil meiner Lebenspraxis machen. Ich habe überlegt, dass wenn Paulus das sagt, prüft alles, behaltet das Gute, da lehnt er sich ziemlich weit aus dem Fenster. Wie gesagt, Paulus spricht diese Worte in einer Zeit, wo kein fertiges Neues Testament oder gewisse Ethiken oder alles irgendwie geklärt ist. Selbst die Streitfragen des Neuen Testaments oder wie geht man damit um, dass in der Gemeinde Nicht-Juden und Juden zusammen sind, wie verhalten wir uns gegenüber der Tora, was war mit der Beschneidung, alles noch Themen, die unbesprochen sind. Und Paulus sagt, ich vertraue, dass Gottes Geist euch da leiten wird. Vertraut dem Wirken des Geistes, prüft, was da kommt und behaltet, was davon gut ist. Ich finde das ziemlich spannend, dass er im Konfliktfall sagt, hey, das Urteil von euch, die ihr prüft, ist wichtiger als der Anspruch, den jemand mitbringt, der prophetisch redet. Ich habe mich gefragt, wie können wir jetzt die Jahreslosung auf unser Leben so übertragen? Was können wir mitnehmen? Und das eine, das finde ich schon auch einen guten Gedanken, der ist eher allgemeiner. Wir leben ja so in einer Zeit, wo Meinungen in Hülle und Fülle auf uns zukommen und wir stehen immer vor der Herausforderung, welchen Quellen, welchen Zeitungen, welchen Personen, wem traue ich eigentlich? Wer hat die Deutungshoheit? Ist es der Donald Trump und seine Anhänger oder sind es andere Medien oder lese ich beides und bin dann völlig verwirrt? Wo finde ich einen guten Weg zwischen den ganz, ganz vielen Stimmen, die wir eben im Leben so erfahren? Und manchmal erleben wir es ja auch selber, wir biegen ein paar Mal falsch ab, bevor wir so nach und nach auf den Weg kommen, wo wir merken, der ist gut und der tut gut. Und deshalb mal ganz allgemein gesprochen, glaube ich, von dieser Jahreslosung, prüft alles, behalte das Gute. Da können wir dieses Allgemeine, orientiere dich an dem Guten, orientiere dich an Gott mitnehmen. Wenn nämlich Jesus davon spricht, was gut ist, dann spricht er von Gott selbst. Also er sagt Gott selbst, Gott ist gut. Er ist der Ursprung allen Gutes und was er tut, ist gut. Und am deutlichsten zeigt er sich natürlich in Jesus Christus. Also wenn wir im Neuen Testament von seinem Leben lesen, wenn wir schauen, welche Werte, welches Handeln sein Leben durchdringt, dann sind wir ganz nah bei dem, was der Gute tut und was gut ist. Und das ist aber je nach Situation manchmal verschieden. Ja, Jesus begegnet mit Liebe, mit Großzügigkeit, mit Menschenfreundlichkeit und Güte, mit Gerechtigkeit, aber auch manchmal mit einer gewissen Schärfe. Wie gesagt, in jeder Situation, also das Gute fernab von einem konkreten Kontext zu definieren, ist ganz schön schwierig. Also das Gute hängt immer mit einer Situation zusammen, in der man steckt oder in der wir stecken. Und wenn ich auf Jesus schaue, merke ich, diese Orientierung an dem Guten orientiert sich auch immer mit am Wohl des Nächsten. Bei all dem finde ich eigentlich diesen Ratschlag ganz gut, den Paulus mal seinem jungen Timotheus, seinem Freund, gibt, als er in der Gemeinde allein ist. Und dann schreibt er ihm, 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7, Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und was er hier transportiert, ist eigentlich diese Lebenseinstellung, mit der du durchs Leben gehst, diese Haltung. Die soll nicht in erster Linie Angst und Unsicherheit sein. Du sollst nicht ängstlich durch dein Leben und durch die Welt und durch dieses Jahr gehen, sondern im Vertrauen, dass Gott da ist. Er gibt einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dementsprechend sollen wir uns verhalten und nicht uns von Unsicherheiten oder Ängsten bestimmen lassen. Aus meiner Beziehung zu Jesus heraus frage ich mich, okay, entspricht mein Handeln Gottes Absichten? Begegne ich meinem Nächsten solidarisch? Bin ich empathisch? Lindere Leid und Not? Und da, wo mein Leben das meiner Mitmenschen berührt, frage ich mich, wird es dadurch schöner und reicher für sie? Für mich ist das so die zentrale Ressource, das prüft allen, alles behaltet und behaltet das Gute, dass ich mich an Jesus orientiere und sage, ja, bei allem, was ich tue, was ich entscheide, was ich mache, das ist so die Nummer eins, wo ich merke, ja, er spielt da mit hinein. Gleich am Anfang habe ich aber auch gesagt, dieser Text ist eben nicht nur allgemein gesprochen, prüft alles, behaltet das Gute, sondern eben der Zusammenhang hier ist ganz eindeutig die prophetische Rede. Und ich habe mich gefragt, wie weit erleben wir das heute noch? Und ich habe ein Beispiel tatsächlich aus dieser Woche, wo ich glaube, dass sowas wie prophetische Rede vorkommt. Da hat mir eine Person aus der Gemeinde, war im Ausland, hat mir einen Gruß geschickt und hat mir ein gesegnetes neues Jahr gewünscht, mir und meiner Familie, und hat diesen Gruß bewusst mit einem Screenshot von einem Bibeltext verbunden. Und zwar hat sie mir folgenden Gruß geschickt aus Jesaja 43, könnt ihr auch hier mitlesen, doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wunder nach, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Ich glaube, dass Gott auch heute noch prophetisch redet. Und ich glaube, er macht es ganz oft durch seine Worte der Bibel und durch Glaubensgeschwister. Damit ich das aber auch irgendwie wahrnehme, muss ich schon eine gewisse Offenheit mitbringen. Deshalb ist ein wichtiger Schritt, lass Gottes Wort an dich heran. Wenn mir jemand so ein Vers zuspricht, dann kann ich das rein menschlich beurteilen und sagen, da hat jemand irgendwie einen schönen Vers entdeckt, da wollte jemand freundlich sein, jetzt schickt er mir halt irgendwie einen Gruß zu. Und damit kann ich so abtun und sagen, naja, hat irgendwie vielleicht was mit mir zu tun, vielleicht auch nicht. Aber irgendwie schüttel ich es ab und lasse es gar nicht richtig an mich ran. Oder ich könnte auch, das ist so meine Theologenfalle, sofort den historischen Kontext sehen. Ah, Jesaja 43. Israel, das Volk der Juden in der Gefangenschaft in Babylon, Gott verspricht eine neue Hoffnung. Ganz klar, das ist Gottes Wort an die Juden damals in Babylon, aber nicht an mich. Und plötzlich tue ich das Urteil meines Gegenübers, sein geistgeleitetes, ja, seine Entscheidung, mir diesen Vers zuzusprechen, den tue ich ganz schnell ab. Und ich merke gar nicht, welche Kraft da vielleicht verborgen geht oder was da für ein prophetisches Reden, für eine Ermutigung, für eine Orientierung für mich und mein Leben eben drinsteckt. Natürlich muss ich jede Botschaft prüfen, die jemand an mich heranträgt. Ich kann nicht einfach alles nur schlucken oder sagen, aha, so wie der Judas, geh hin und häng dich selber, das ist mein Jahresvers für dich, jetzt denk mal, was Gott dir sagen will, so ganz dreist. Nein, natürlich kann ich nicht so begegnen. Ich muss prüfen, was möchte jemand anderes mir damit auch sagen. Aber was möchte Gott mir sagen? Aber ich glaube wirklich, dass Gott eben durch diese Verse zu einem reden kann. Und mal ganz konkret auf diesen Vers bezogen, ich habe im letzten Jahr so einige Umbrüche, oder wir alle haben sie erlebt, in Gesellschaft und wahrscheinlich auch im privaten Leben. Und auch als Gemeinde hatten wir so einen Umbruch und die Frage, 25 Jahre, wie geht es jetzt weiter, was war und was wird sein? Und ich habe irgendwie gemerkt, ja, dieser Jesaja-Text, der bringt in mir so eine Seite zum Schwingen, da ist Resonanz da. Ich sehe, das ist so eine Aufforderung von Gottes, nicht nur bei der Vergangenen stehen zu bleiben, sondern mutig nach vorne zu schauen, was da Neues beginnt. Gott will was Neues tun und er hat es begonnen. Und besonders gefällt mir hier diese Frage am Ende, habt ihr es noch nicht gemerkt? Also hier, mach mal die Augen auf. Da sind schon Dinge, die sind da und da tut Gott schon Neues. Und ich fand das eine Ermutigung für mich persönlich, aber auch für meinen Dienst als Pastor, wo ich merke, ja, die Dinge gehen weiter, die Welt dreht sich und es entsteht Neues. Wenn dir also das nächste Mal jemand einen Gruß zum Geburtstag oder zum neuen Jahr oder wie auch immer schreibt, dann prüf den doch mal genau. Tu ihn nicht vorschnell als ein rein menschliches Wort ab oder als eine, ja, im Kontext von damals war das so und so zu verstehen, sondern seid mal durchaus offen und frage dich, möchte nicht Gott auch dir damit etwas zusprechen? Wenn Gott dir dadurch was wichtig macht, oder sei es auch bei einer Predigt ein gewisser Gedanke, oder wenn du mit jemandem redest und dich wirklich was anspringt und inspiriert, dann prüfe das und schau, was an Gutem für dich dabei ist. Es könnten Worte sein, die dein guter Vater an dich persönlich richtet. Noch ein Gedanken dazu, Paulus schreibt ja hier direkt vor dieser Losung, löscht das Wirken des Geistes nicht aus, löscht den Geist nicht aus oder in anderen Übersetzungen könnte man auch sagen, lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Ich finde das Spannende ist dabei und ich finde das ist eben das, was auch wichtig ist, dass es am Ende doch auf Gottes Wirken ankommt, über das wir nicht verfügen, das nicht in unserer Hand liegt. Es geht also um so eine Art Ergriffensein. Etwas widerfährt uns. Jemand gibt mir einen Vers. Ich habe ein besonderes Erlebnis. Es passiert irgendwas in meinem Leben, was mich auf eine andere Spur bringt oder mir ja, eine Perspektive öffnet oder mich ins Nachdenken bringt. Und dieses Ergriffenheit dieses Ergriffensein kann wunderschön sein. Ich sehe einen Sonnenaufgang, ich erlebe die Geburt eines Kindes mit. Es kann aber auch traurig und niederschmetternd sein. Jemand, der mir wichtig ist, ist gestorben. Es ist was, was uns aber erstmal an uns passiert. Wir werden ergriffen von der Situation oder uns begegnet was, jemand sagt uns ein Wort zu. Und die spannende Frage ist dann, ja, wie verhalte ich mich jetzt eben dazu aktiv? Es könnte sein, du hast eine unscheinbare Begegnung, aber die ist so inspirierend, dass es eine Idee in deinem Kopf zündet, ja, die einfach nicht mehr nachlässt. Und die Frage ist, soll ich dieser Idee folgen? Oder du bist in irgendeiner Sitzung dabei und du stellst irgendwann fest, eigentlich gehöre ich hier mit zu den Ältesten und du merkst, ich bin so echt langsam in meiner Mitte des Lebens angekommen. Und du stellst auf einmal dir die Frage, was war denn jetzt gut und was möchte ich denn in der zweiten Hälfte auch irgendwie anders machen? Was möchte ich vielleicht nicht mehr so machen, wie ich es bisher gemacht habe? Oder wir sind in einem Gottesdienst, wir erleben mitreißende Lieder, eine tolle Atmosphäre und wir spüren innerlich ganz tief, dass Gott uns annimmt, dass er mich liebt, dass ich so sein darf bei ihm, wie ich bin. Und ich stelle mir so ein paar Fragen damit. Was bedeutet das jetzt für mich? Ist es dran, endlich den Beruf zu wechseln, der so lange anstrengend ist? Oder soll ich ein teures Hobby starten? Oder geht es darum, einen Neuanfang an einem anderen Ort zu wagen, zu dem Gott mich freisetzt? Oder vielleicht auch ganz kritisch, werde ich hier nur manipuliert und nachher gehe ich raus und alles ist wieder vergessen? Wie gehe ich mit solchen Impulsen um? Prüft alles und behaltet das Gute. Dass uns Situationen begegnen, die uns ergreifen oder wo Gott uns was zuspielt, das liegt erstmal, das kommt von außen auf uns ran. Da können wir nur erstmal offen sein und das wahrnehmen. Aber ob ich das anschließend auch ergreife, hängt eben davon ab, wie ich damit umgehe, ob ich das geprüft habe und ob ich mich davon berühren lasse. Und ich habe für mich bei diesem Gedanken mitgenommen, ja, ich möchte offen sein, mich berühren zu lassen. Menschen, die sich von nichts mehr berühren lassen, die sind genauso unlebendig wie diejenigen, die sich von jedem Sog wegziehen lassen. Ich möchte einen guten Weg finden und offen sein. Ich möchte die Quelle der Macht klären, die mich ergreift, so gesprochen. Ich möchte prüfen und das Gute behalten. Und dazu noch einen letzten Gedanken, der bei manchen mehr und bei manchen weniger Anklang findet, nämlich schaffe Raum für das Gute. Ich weiß nicht, was du so für ein Mensch bist, ob du eher die Dinge aussortierst oder ob du zu Hause die Sachen sammelst. Ich habe die Tage gelesen, dass in unserem Kulturkreis der Mensch durchschnittlich wie viele Gegenstände in seiner Wohnung hat. Was denkt ihr? Perfekt, genau. Ein Mensch hat circa 10.000, weißt du das aus eigener Erfahrung oder hast du gezählt? Du hast gezählt, ja. Okay, also ein Mensch hat durchschnittlich 10.000 Gegenstände bei sich zu Hause und damit sind sicherlich nicht die 2.500 Papiere A4, die man irgendwo hat, gemerkt, sondern was wir haben, ist unglaublich. Menschen behalten alles, was in die Wohnung reinpasst und sie tragen nur den Abfall raus. Unzähliges bleibt in den Schränken, auch wenn es nicht mehr gut ist. Wer von euch hat noch ein altes Handy im Schrank, was nicht mehr richtig funktioniert? Ich auch. Also ist nur ein Beispiel. Wir haben so viel Zeug, wo wir denken, könnten wir noch mal gebrauchen. Und nach 10 Jahren denken wir, haben wir nicht mehr gebraucht. Aber es fällt uns schwer. Es scheint sicherer zu sein, was zu behalten, als es loszulassen. Da tut Umziehen auch manchmal ganz gut, wenn man herausgefordert ist, auszusortieren. Die Jahreslosung lautet nicht, prüft alles und behaltet alles, was irgendwie möglich ist. Nein, prüft alles und behaltet das Gute. Und ich möchte es mal so rumlesen, dass die Jahreslosung uns auch einlädt dazu, auszusortieren und loszulassen. Ich glaube nämlich, dass viel Gutes von heute keinen Raum bei uns findet, wenn wir die Dinge, die gestern mal gut waren, alle immer beibehalten und all das Neue, was entstehen mag, überwuchert. Wir müssen immer mal wieder auch die alten Gewohnheiten auf den Prüfstand stellen und nicht krampfhaft an dem festhalten, was früher mal lebendig war. Wer das Gute behält, der muss entscheiden. Leben fordert Entscheidungen. Man kann nicht alles immer in der Schwebe lassen. Manchmal muss was enden, bevor was Neues entstehen kann. Und da bin ich wieder an diesem Text, wo mich Jesaja so angesprochen hat. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen, schaut nach vorne, ich will etwas Neues tun. Natürlich müssen wir auch das immer prüfen. Manchmal ist das Neue auch doof und wir kehren zurück zum Alten. Auch das ist eingepreist, das kann sein. Und trotzdem ist es natürlich so, was gut ist, müssen wir immer wieder in der Situation neu beurteilen und prüfen. Darum lade ich auch dich dazu ein, sei offen für diese Veränderungen und schaffe auch immer wieder mal Raum für Gutes. Bei allen Krisen, bei allen Unsicherheiten und Herausforderungen, die auf euch, die auf mich in diesem Jahr zukommen werden, und das werden sicherlich so einige, hat man zumindest die Ahnung, da möchte ich doch in erster Linie euch einladen und das auch persönlich so halten, dass ich an dem Guten, an Jesus Christus festhalte. Und dass ich seine Gegenwart und das, was mich von ihm prägt, hoffentlich stärker prägt als all das Ungute und Schwierige, was eben um mich herum an Schlechtem in der Welt da ist. Jesus ist stärker als das Ungute um mich herum Und er lädt uns ein, das alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Amen. Ich habe euch jetzt noch 4 Fragen mitgebracht, die der Leo gerade mal hier hinten anwerfen kann. Und Leo, lass die einfach auch mal während dem Instrumentalstück, wo das einfach noch ein bisschen vertieft werden kann, was denn das für euch vielleicht bedeuten kann. Und ich weiß, dass 4 Fragen eigentlich viel zu viel sind, um so in aller Kürze sozusagen, man liest mal durch und bleibt an einer hängen und das ist auch okay. Aber wer sagt, ich möchte da nochmal einen Moment drüber nachdenken oder ich möchte vielleicht auch mit jemand anderem nicht einfach Kaffee trinken und über die Woche reden, sondern vielleicht auch nochmal über das, was gesagt wurde oder über diese Fragen nachdenken, der ist eingeladen zum Flügelgespräch. Im Anschluss an den Gottesdienst, wenn wir fertig sind, werden wir auch ein paar Tische stellen und es wird auch die Möglichkeit zum Beten geben, aber lasst euch gar nicht stören. Diejenigen, die sagen, ich möchte noch ein bisschen diese Fragen vertiefen, die sind eingeladen, an den Flügel zu gehen. Und dort liegen ein paar Zettel aus, wo diese Fragen auch nochmal drauf sind und auch nochmal der Text. Und da könnt ihr das, was ihr gehört habt, auch gerne nochmal miteinander im Gespräch vertiefen. Als eine Möglichkeit. Prüft das Gute und nein, prüft alles und behaltet.